Warum Blockchain?
Teil 2.
Transaktionen ohne Zeugen. Im Grunde dient die Grundstücksmetapher ja auch nur als Beispiel, dass es theoretisch möglich ist, Informationen zu verändern, wenn nur wenige Beteiligte und Zeugen involviert sind. Wenn man jemandem 100 Euro in bar gibt und er später behauptet, das Geld nie erhalten zu haben, dann ist das die gleiche Manipulation in einer einfacheren Variante, innerhalb eines zentralen Systems ohne Notar, also ohne Zeugen. Selbst wenn man einen Freund darum bittet, dabei zu sein, wenn man den anderen bezahlt, selbst dann kann man nicht zu 100% sicher sein, dass der Freund ein verlässlicher Freund ist und nachher bestätigt, dass man dem anderen die 100 Euro gezahlt hat. Er kann es vergessen haben oder behaupten, er habe es vergessen, weil er von dem anderen bestochen wurde. Zu diesem Thema gibt es tonnenweise Literatur und viele Wissenschaftler an Universitäten und anderen Hochschulen rund um die Welt beschäftigen sich mit diesen Zusammenhängen. Die Spieltheorie ist eine Wissenschaft, die versucht, Systeme zu verstehen, die aufgrund verschiedener Incentives das Verhalten von Menschen, die interagieren, vorherzusagen. Die Spieltheoretiker möchten verstehen, wie hoch zum Beispiel ein potenzielles Bestechungsgeld sein muss. Es gibt in der Theorie immer einen Betrag, der es für beide lukrativ macht, zu manipulieren. Vielleicht nicht gerade bei 100 Euro, aber bei Millionenbeträgen sind das sicher keine seltenen Ausnahmen. Wenn die Übergabe der 100 Euro nun aber von 1000 Freunden beobachtet wird und alle 1000 als Zeugen zur Verfügung stehen, dann wird jeder Richter glauben, dass die 100 Euro bezahlt wurden, auch wenn einer, 10 oder sogar 200 der Zeugen das Gedächtnis verlieren. Deshalb gilt, je größer die Zahl der Zeugen ist, desto geringer die Gefahr der Manipulation. Transaktionen mit Zeugen und einem Diktator. Die Grundstückseigentümer in Deutschland können also aufatmen. Auch wenn Grundstücksübertragungen nicht bei allen deutschen Grundbuchämtern parallel verzeichnet werden, ist es dennoch unwahrscheinlich, dass die Eigentumsverhältnisse durch den Notar und das jeweilige AMT manipuliert werden. Was aber ist mit dem Staat? Der Staat ist in letzter Konsequenz die höchste zentrale Instanz. Ein Grundbuchamt ist auch nur eine staatliche Stelle. Ein AMT. Der Notar ist an die Gesetze gebunden. Droht den Grundbesitzern also doch Ungemach? Wie in allen zentralen Systemen ist die Gefahr der Manipulation auch innerhalb eines Staats gegeben. In einer funktionierenden Demokratie durch Politiker, die die Gesetze beschließen. Je nach Staat ist das mehr oder weniger einfach oder manipulativ. In Deutschland streitet man sich seit Jahren über die Zahlung der GEZ-Gebühren für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Der Staat als zentrale Stelle hat ein System eingeführt, welches jeden zwingt, Geld für etwas zu zahlen, was nicht jeder nutzt. Beispiele für Zentralisierung und dadurch Manipulationen durch den Staat, je nach Budgetlage und Interessen, gibt es zur Genüge, auch wenn man denkt, dass man in einem freien, demokratischen Staat lebt. Anliegerkosten für die neue Straße, Müllabfuhrgebühren, Kirchensteuer und so weiter und so weiter. In einer Diktatur können sich Hausbesitzer gleich gar nicht mehr wohlfühlen. Wenn der Schwager oder Neffe des Diktators zum Beispiel den Wunsch äußert, ein schönes Anwesen zu besitzen, welches noch jemand anderem gehört, dann werden sich die Besitzverhältnisse schnell ändern. Das ist in der Geschichte mehr als einmal passiert. Die zentrale Instanz, der Diktator, verändert dann einfach die Regeln. Meist halten sich Diktatoren nicht sehr lange und treten irgendwann ab oder werden entfernt. Dann beginnt das große Aufräumen und jetzt stellt sich die Frage, welches Gebäude wem wann gehört hat. Herr Müller behauptet, es sei seins, Herr Meier behauptet dasselbe. Herr Meier habe Herrn Müller schließlich bezahlt. Zeugen gibt es nur wenige, wenn überhaupt, und jeder hat eine andere Erinnerung. Das zuvor geschilderte simple Problem der Zahlung von 100 Euro ist plötzlich auch das Problem eines durch den Staat enteigneten Hausbesitzers. Es gibt keine verlässlichen Aufzeichnungen und keine verlässlichen Zeugen. Was ist zu tun? All diese oben genannten Probleme sind durch dezentrale Systeme elegant und zuverlässig zu lösen. In einem echten dezentralen System gibt es immer genügend Zeugen und alle Aufzeichnungen aus der Vergangenheit sind für alle Zeiten unveränderlich. Deshalb kann man sich auch blind auf diese Daten verlassen. Ein solches System hat Nakamoto mit Bitcoin erschaffen. Bitcoin ist das erste dezentrale System, mit dem man Werte 100% fälschungssicher von einem Eigentümer zu einem anderen transferieren kann. Das ist nur innerhalb eines dezentralen Systems möglich. Dezentralität kann leider auch nur scheinbar vorliegen. An dieser Stelle entstehen oft schon die ersten Missverständnisse. Der Unterschied zwischen zentralem und dezentralem System ist ein ganz entscheidender. Ein zentrales System ist einfach zu definieren. In einem Netzwerk ist es die eine Stelle, auf der alles gespeichert wird und wo entschieden wird. In einem Computernetzwerk ist das ein zentraler Computer, auch Server genannt. Ein zentraler Server kann aber natürlich, wie jedes andere Gerät auch, aus vielfältigen Gründen ausfallen. Dann hat man keinen Zugriff mehr auf die Informationen und Entscheidungen können nicht mehr getroffen werden. Deshalb stattet man in der Regel diese Server so aus, dass alle wichtigen Teile mehrfach vorhanden sind. Das Ersatzsystem übernimmt, wenn das Original ausfällt. Das nennt man ein redundantes System. Redundante Systeme sind, unter anderem, in der Luftfahrt Standard. Denn wenn eine Signalleitung Richtung Triebwerk ausfällt, darf der Flieger nicht abstürzen, sondern sollte in jedem Fall die Steuerungsimpulse zu steigen oder zu sinken über eine parallele Leitung empfangen können. Datenverluste können katastrophale Folgen haben. Wenn Entscheidungen vorübergehend nicht getroffen werden können, ist das in vielen Fällen unerfreulich. Wenn aber die Festplatte des zentralen Servers beschädigt ist und damit die Daten verloren sind, ist das in den meisten Fällen eine Katastrophe. Deshalb sind Backups auch unerlässlich. Backups sind aber allenfalls eine Teillösung, denn sie müssen erst einmal zurückgespielt werden und der Server muss wiederhergestellt werden. Besser als nichts, aber keine befriedigende Lösung. Deshalb kamen Ingenieure auch schnell auf das Konzept der sogenannten Spiegelplatten. Dabei werden die Daten nicht nur auf einer, sondern gleichzeitig auf weiteren Festplatten gespeichert. Die Mischung aus diesen Festplatten sorgt für einen reibungslosen Datenzugriff. Jedoch ist auch damit der Bestand der zentralen Einheit nicht wirklich garantiert, denn der komplette Standort könnte ausfallen. Ursachen könnten etwa ein Erdbeben oder eine Flut sein oder noch trivialer. Ein Stromausfall, der länger anhält, als die Notfallbatterien durchhalten. Einbruch mit Sachbeschädigung und Diebstahl des Computers sind weitere Gefahrenquellen. Aus diesem Grund ist man dazu übergegangen, Daten auf verteilten Systemen zu speichern, also die Spiegel quasi auch lokal zu trennen. Das können auch ganze Rechenzentren sein, die als Spiegel agieren und zum Teil tausende Kilometer voneinander entfernt sind und heutzutage sogar in verschiedenen Ländern stehen können, um zusätzlich politische Erdbeben unbeschadet zu überstehen. Fällt ein Rechenzentrum aus, übernimmt das andere. Das geschieht meistens reibungslos. In manchen Fällen dauert die Synchronisierung zwar eine kurze Zeit, aber das Internet fällt eigentlich nie aus, wie wir aus Erfahrung wissen. Diese verteilten Datensysteme sind also durchaus als sicher einzustufen. Aber es sind eben keine dezentralen Systeme, sondern nur verteilte Systeme, und hier liegt der kleine, aber entscheidende Unterschied. Ein redundantes oder verteiltes System unterscheidet sich von einem wirklich dezentralen System dadurch, dass zusätzliche funktional gleiche Ressourcen bereitgestellt werden, um die Betriebssicherheit zu erhöhen. Die Steuerung und Kontrolle des Systems ist aber im Zweifel immer noch zentral. Ein dezentrales System ist gekennzeichnet durch das Fehlen einer zentralen Steuerung. Die einzelnen Teile des Systems wissen unabhängig voneinander aufgrund zugrunde liegender Anweisungen und Protokolle, was zu tun ist. Ein zentrales System kann also redundant und verteilt ausgelegt sein, ohne wirklich dezentral zu sein. Verteilte, sichere Systeme sind zwar ausfallsicher, aber nicht gegen Manipulation geschützt. Dezentrale Systeme sind ausfallsicher und gegen Manipulation immun. Das wird oft verwechselt.